Deutschlandfunk Nova 100.
Es war eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt ungefähr 3 Jahre Berufserfahrung. Also ich war seit 3 Jahren Co-Pilot auf Linie, wie man das nennt.
Winter 2007, Mitte Dezember, eine Stadt nahe der Alpen. Tom, der Co-Pilot, der Kapitän und die Cabin Crew fahren vom Hotel zum Flughafen. Sie passieren die Sicherheitskontrollen und gehen raus zum Flieger. Tom und der Kapitän studieren die Unterlagen für den Flug.
Und da schaust du dir eben an, wie viel Sprit du mitnehmen willst. Das ist die erste Entscheidung, die du treffen musst. Sag mal, der entscheidende Faktor dafür ist einfach, wie das Wetter ist.
Der entscheidende Faktor heißt in diesem Fall Nebel, Gewitter, Regen, Wind.
Dann haben wir eben in diesem Paket gesehen, dass an dem Tag, an dem Flughafen, wo wir losgeflogen sind, keine besonderen Wettergeschehnisse sind.
Was sie allerdings gesehen haben, ist, dass eine Inversionswetterlage vorherrscht. Das heißt, dass ab einer gewissen Höhe die Temperatur nicht abnimmt, sondern zunimmt.
Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Das hat man häufig gerade im Winter. Dadurch bildet sich häufig auch Nebel bis zu der Schicht, wo die Inversion dann anfängt. Aber ansonsten war an dem Tag eben kein besonderes Wetter da. Wenn der Sprit dann im Tank ist, dann kommen irgendwann die Passagiere und fangen an einzusteigen und sich anzuschnallen. Und wenn dann alle sitzen und angeschnallt sind, dann geht der Flug los. Das heißt, man macht die Türen zu. Dann fangen die Kollegen in der Kabine an, ihre Sicherheitsanweisungen zu machen. Und wir fangen dann langsam an, den Flieger anzuschmeißen, wie man sagt. Das heißt, man lässt die Triebwerke an.
Die Piloten fangen an, in Richtung Startbahn zu rollen und sich auf den Start vorzubereiten.
Es wird morgens in der Regel entschieden, wer welchen Flug übernimmt. Es war auf jeden Fall ein Flug, bei dem ich fliegen sollte und der Kapitän funken sollte. Dann bekommt man vom Tower irgendwann die Startfreigabe über Funk und das ist dann der Moment, wo wir den Schub setzen und die Bremsen loslassen und dann rollt der Flieger los.
Sie heben schnell ab und steigen auf, bis zu einer Höhe von etwa 300 Metern.
Das ist eigentlich sehr schnell erreicht. Nach 15 bis 20 Sekunden in etwa ist man in der Höhe. Und
da passiert etwas, womit niemand gerechnet hat.
Hat uns dann der Blitz getroffen. Vorne in die Flugzeugnase. Und wir haben ein sehr helles Licht gesehen. Das war gefühlt einfach 100 Mal stärker als ein Fotoblitz. Das hat sich angehört, als wenn jemand neben uns eine Granate gezündet hat. Ich hatte halt in dem Augenblick das Gefühl, dass sich alle Haare auf meinen Arm aufgestellt haben. Und mir wurde auf einmal schlagartig warm. Das sind diese typischen Reaktionen, die man hat, wenn man schon in der Magengrube merkt, okay, es ist was nicht normal. Dieser Weglaufen- und Kämpfen-Reflex, der war definitiv da. Danach gehst du relativ schnell wieder in Automatismus über und der heißt Flieg das Flugzeug.
Flieg das Flugzeug. Das heißt konkret, Tom muss schauen, dass er weiter an Höhe gewinnt. Das ist jetzt das Wichtigste, damit das Flugzeug nicht in irgendwelche Lagen kommt, in der es nicht haben will. Zum Beispiel zu nah dran an den Bergen oder auch in die Einflugschneise anderer Flugzeuge.
Es sind ein paar Systeme ausgefallen am Flieger. Ich bin zu der Zeit von Hand geflogen. Das macht man beim Start so. Du bist dort in der Höhe, wo erstmal dein erster Gedanke dahin geht, laufen alle Triebwerke noch und kann ich weiter Höhe aufbauen, um Sicherheit zu gewinnen.
Höhe aufbauen, Sicherheit gewinnen. Der Weg zurück ist von der Gebirgskette verbaut. Das ist eine Besonderheit dieses Flughafens. Ein Umkehren ist unmöglich.
Dann habe ich mich gewundert, weil mein Kollege nicht reagierte. Und dann habe ich mich umgedreht und gesehen, dass er in seinem Sitz hing, der Kopf nach unten, die Augen geschlossen. Und erstmal auf gar nichts reagiert hat.
Beim Fliegen gilt, wenn ein Pilot ausfällt, egal ob es der Captain oder der Co-Pilot ist, dann ist das ein Fall von Luftnotlage. Wenn ein Notfall vorliegt, wird normalerweise der nächstmögliche Flughafen angeflogen.
Und dann habe ich erst auf meinen Agieren hin, ich habe ihn dann an der Schulter angestupst. Dann wachte er quasi auf. Das war ein bisschen wie, wenn jemand plötzlich eingeschlafen ist und dann wieder aufwacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob alles in Ordnung sei. Und dann sagte er, ja, ja. Einen Moment später klingelte dann schon das Telefon, wir haben so ein Intercom und dann haben uns die Kollegin in der Kabine angerufen und gefragt, was passiert sei.
Die Stewardessen haben einen Blitzeinschlag mit ihren eigenen Augen gesehen. Einen Lichtbogen, der von vorne bis nach hinten durch das Flugzeug gegangen ist.
Mein Kollege hat geantwortet, das ist auch normal in dem Augenblick, wenn einer fliegt, dann übernimmt der andere die Kommunikation mit den Kabinenmitarbeitern. Und wie er mit der Kabine sprach, sagte er, und jetzt sehe ich auch noch Rauch.
Ein Brand im Cockpit?
Und das ist für uns immer ein Stichwort, wo wir im Prinzip die Sauerstoffmasken, die wir vorne haben, aufsetzen. Kann man sich vorstellen wie eine große Taucherbrille und mit so einem Schlauchsystem hinten dran. Das wirft man sich über den Kopf und lässt es los und dann zieht sich die Maske am Gesicht fest und man bekommt quasi unter Druck Sauerstoff.
Auch die Lotsen in den Radarstationen haben den Blitzeinschlag gesehen. Jetzt wollen sie wissen, wie gravierend die Lage ist und was die Piloten machen wollen. Tom fliegt nach wie vor von Hand, aber er kann zu diesem Zeitpunkt nicht, wie sonst üblich, auf Autopilot umstellen. Auch Triebwerkskontrollinstrumente, die dafür sorgen, dass die Triebwerke nicht überlastet werden, sind ausgefallen. Und der Fluglagenführer, das ist das Kreuz am Horizont, dem das Flugzeug folgen muss, um auf Kurs zu bleiben. Alles ist ausgefallen. Piloten sind vorbereitet. Sie trainieren solche Vorfälle im Simulator. Jetzt nicht speziell ein Blitzeinschlag. Aber der Ausfall von Systemen, das sind Situationen, in der sie eine gewisse Routine haben, die abgespult werden kann.
Diese ganzen Situationen, die man im Simulator trainiert, die sind sehr sinnvoll und haben auch ihre Berechtigung. Aber es gibt immer eine kleine Stimme im Kopf, wenn man im Simulator sitzt, die dann sagt, ja, es ist ja doch nur Training und es ist ja doch nur Simulator. Und diese Stimme war jetzt in dem Fall natürlich nicht da. Aber wenn es dann in der Realität passiert und dann mehrere Dinge zusammenkommen, so wie es da der Fall war, dann muss man schon wirklich alles rauskramen, was man irgendwo mal gelernt hat und aufgeschnappt hat. Man denkt natürlich schon an die Passagiere. Natürlich ist jedem daran gelegen, dass man selbst am Ende des Tages heil irgendwo ankommt. Aber genauso denkt man auch an die Passagiere, die da hinten im Flugzeug sitzen. Diese Verantwortung ist jedem bewusst, aber wenn man sich die Verantwortung auch ständig vor Augen holen würde, dann würde man sich selbst, glaube ich, mit Entscheidungen im Wege stehen. Mein Kollege hat dann mit der Kabine dann noch weitergesprochen, was halt zusätzlich schwer wird, weil natürlich unter dieser Maske die Kommunikation sehr eingeschränkt ist.
Die Kommunikation über ein Intercom-System ist eh schon kompliziert, weil man nur die Sprache hat, um sich zu verständigen. Aber dann auch noch unter einer Sauerstoffmaske.
Weil dann bei der Sprache noch sehr viele andere Aspekte wegfallen, die Intonation und die... Das ist im Prinzip wie ein Filter, kann man so sagen. Was bei mir dann noch erschwerend dazu kam, war, dass die Maske von innen immer weiter beschlagen hat und ich irgendwann Schwierigkeiten hatte, vorne die Instrumente zu erkennen.
Tom versucht immer wieder, seine Maske sauber zu bekommen. Sekunden später ist die Sicht sofort wieder beschlagen. Zu diesem Zeitpunkt müssen sie im Cockpit mehrere Entscheidungen treffen.
Ob wir weiter steigen oder sinken. Das Problem, was wir dort hatten, war eben, dass viel Gebirge im Weg war. Das heißt, wir waren erstmal gezwungen zu steigen.
Erschwerend kommt hinzu, dass nicht nur der Flugplatz nicht anfliegbar ist, sondern auch noch die nächsten Ausweichflughäfen, weil dort Bodennebel ist und kein Flugzeug anfliegen darf.
Ich habe dann in Absprache mit meinem Kollegen gesagt, ich werde jetzt die Maske absetzen, weil ich einfach nicht mehr sehen konnte, ob das, was wir dort bedienen, auch sinnvoll ist.
Tom setzt die Maske ab und...
Es war tatsächlich auch kein Rauch da.
Also doch kein Feuer im Cockpit. Dass der Captain dachte, Rauch gesehen zu haben, obwohl keiner da war, liegt wahrscheinlich daran, dass er so stark geblendet wurde. So stark, dass er wie durch einen Grauschleier gesehen hat, in dem Moment, als er zu sich gekommen ist.
Die ersten 10 bis 12 Minuten waren Chaotisch würde ich nicht sagen, weil wie gesagt, wir sind ja auch im Simulator vorbereitet, auf Systemausfälle zu reagieren. Aber wir waren eben sehr gefordert. Bis zu einem Punkt, wo wir in einer Höhe waren und auch soweit die Systeme wiederhergestellt haben, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt eine sichere Flugdurchführung machbar und wir sind auch nicht gezwungen, an irgendeinem Ausweichflughafen zu landen.
Die Reiseflughöhe ist erreicht. Das Flugzeug, die Passagiere, die Crew, alle sind erstmal in Sicherheit. Tom atmet auf und merkt plötzlich, wie er am ganzen Körper zittert.
Ich habe dann gefragt, ob ich etwas Schokolade haben könnte, weil ich einfach gemerkt habe, dass mein Blutzucker total im Keller ist, weil man ist ja zu dem Zeitpunkt hohem Stress ausgesetzt und das spiegelt sich dann häufig durch solche Reaktionen wieder. Und ich habe dann eben relativ viel Zucker essen müssen und habe mich dann auch irgendwann wieder einbekommen.
Was in diesen 10 bis 12 Minuten im Cockpit passiert ist, davon kriegen die Passagiere nichts mit. Ja, sie haben den Lichtbogen gesehen, der sich einmal um das Flugzeug gespannt hat. Und sie haben auch den Knall gehört. Und natürlich haben sie sich genauso erschrocken wie die Besatzung. Aber alles, was danach passiert, ist für sie ein ganz normaler Flugablauf.
Man merkt es in der Regel nicht, ob jetzt ein Pilot von Hand fliegt oder der Autopilot fliegt. Wir haben eigentlich keine Manöver gemacht, die jetzt nicht zu einem normalen Flug dazugehören. Das heißt, aus Sicht der Passagiere ist eigentlich gar nicht viel passiert auf diesem Flug.
Etwa 50 Minuten später ist das Ziel erreicht. Die Landung ist unproblematisch. Nachdem sich die Maschine geleert hat, steigen beide Piloten aus.
Als wir dann an unserem Zielflughafen gelandet sind, haben wir uns den Flieger natürlich von außen angeguckt und dabei festgestellt, dass da an der Stelle, wo der Blitz vorne in die Flugzeugnase eingeschlagen ist, mehrere Brandstellen waren.
Es gibt an der Flugzeugspitze einen Teil, der nennt sich Radom. Das ist ein Teil, der aus Glasfaserkunststoff besteht und mit so Kunststoffstreifen am Flugzeugrumpf festgemacht ist.
Und diese Streifen, die hat es teilweise hochgebogen, die waren in Flugrichtung verbogen und an den Schrauben ist überall der Lack abgeplatzt und dann hat man am Flieger selbst, am Rumpf, überall auch Stellen gesehen, wo der Blitz ausgetreten ist.
Tom weiß, es gibt viele Piloten, die, wenn man sie fragt, sagen, dass sie noch nie in einer Ausnahmesituation wie dieser waren. Tom weiß aber auch, das hängt damit zusammen, dass jeder Mensch eine andere Schwelle hat, wo er sagt, oh, okay, das war jetzt für mich eine Ausnahmesituation.
Im Nachhinein habe ich aber gemerkt, dass mich das doch etwas mehr mitgenommen hat, als ich dachte. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit Angst im Flugzeug sitze, weil Angst sollte man bei der Arbeit nicht haben. Und ich vertraue auch der Technik und dem Flugzeug, dass ich mit dem Kenntnisstand, den ich habe und den meine Kollegen haben, auch jederzeit wieder abends landen kann in Sicherheit, weil man eben weiß, dass man, wenn es hart auf hart kommt, funktioniert. Und ich glaube, da lernt man sich selbst in solchen Situationen ganz gut kennen und auch seine Mitstreiter ganz gut kennen. Ich hatte als Kind mal einen Vorfall, an den kann ich mich sehr gut erinnern. Das war damals im Schwimmbad mit einem guten Freund von mir. Da haben wir Rückwärtssaltos vom 1-Meter-Brett geübt. Und da kam irgendwann der Bademeister zu mir und hat mir verboten, weiter Rückwärtssaltos zu machen, weil ich so nah mit dem Kopf am Brett immer vorbei bin, dass sie Angst hatten, dass mir da was passiert. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich hinterher nie wieder ein Rückwärtssalto vom 1-Meter-Brett gemacht habe. Und ich konnte mich eben an diesen Vorfall gut erinnern und habe da halt spontan entschieden, ich will auf jeden Fall am nächsten Tag wieder in den Flieger steigen, weil ich nicht wollte, dass mir sowas nochmal passiert.
An diesem Abend geht Tom in derselben Stadt, in dasselbe Hotel, in das gleiche Bett wie am Abend zuvor. Er versucht nicht an das zu denken, was passiert ist, sondern konzentriert sich auf die vielen Flüge, die routinemäßig reibungslos verlaufen sind.
Ich habe, glaube ich, an dem Tag problemlos geschlafen und bin mit ein bisschen mehr mulmigem Gefühl im Bauch zur Arbeit gegangen, als ich das vielleicht sonst hatte, aber auch mit der Hoffnung zu sehen, ah ja, es geht doch und es ist nicht jeder Flug so wie der des Vortags.
Deutschlandfunk Nova. 100.